3 Landtagswahlen stehen jetzt in den kommenden Wochen an. Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und wenn gewählt wird, dann geht es auch immer wieder hierum, um die vielen, vielen Menschen, die ihr Wahlrecht nicht nutzen.
Von 13 Millionen Wahlberechtigten gehen 6 Millionen einfach nicht hin.
Dramatisch.
Die Wahlbeteiligung ist rekordverdächtig niedrig.
Ein kurzer Blick noch auf die Wahlbeteiligung vielleicht an dieser Stelle. Die war beim letzten Mal schon relativ hoch für eine Europawahl.
Also man kann nicht so ganz einfach sagen, dass eine hohe Wahlbeteiligung immer gut ist. Es kommt doch an, was die Gründe dafür sind, dass viele Menschen wählen gehen.
Ist eine höhere Wahlbeteiligung also gar nicht immer so gut? Oder anders formuliert, was wäre, wenn mehr Menschen zur Wahl gingen? Wer, welche Parteien profitieren davon? Das ist die Frage, die wir heute dabei haben.
Deutschlandfunk, Systemfragen.
Mit mir, Katrin Kühn. Und für Antworten auf diese Frage, dafür müssen wir erstmal einen Schritt eher anfangen, nämlich bei, was sind denn die Gründe dafür, dass Menschen nicht wählen? Antworten, die gibt es an den Orten, an denen besonders wenige ihr Wahlrecht nutzen. Zum Beispiel in Duisburg in Nordrhein-Westfalen. Alexander Nette war da für uns unterwegs.
Duisburg-Marxloh. Bei der letzten Landtagswahl ging hier nur jeder 5. Wahlberechtigte zur Wahlurne. Die Wahlbeteiligung lag bei 20%. Über das Thema reden wollen viele in dem Bezirk nicht.
Bisschen kompliziert, ne? Über dieses Thema sprechen. Deswegen ist
Dass die Wahlbeteiligung hier in Duisburg so niedrig ist, hat auch die Stadt längst erkannt. Im Anschluss an die Landtagswahl 2022 hat sie die Universität Duisburg-Essen daher mit einer Studie zu den Ursachen beauftragt. Koordiniert hat die Studie die Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz. Dass es ein schwieriger Auftrag ist, war ihr von Anfang an bewusst.
Der Gang an die Urne unterliegt der sogenannten sozialen Erwünschtheit. Das heißt, man gibt eigentlich, wenn man nicht gerade überzeugte Nichtwählerin oder überzeugter Nichtwähler ist, gibt man nicht gerne zu, dass man nicht wählen gegangen ist. Und insofern ist es durchaus schwierig, Menschen zu finden, die bereit sind, darüber zu sprechen.
Mit dem Problem der geringen Wahlbeteiligung, wie in Duisburg, kennt Julia Schwanholz sich aus. Sie forscht schon länger zu dem Thema. Was ihr aufgefallen ist?
Was in Duisburg besonders ist, ist die geringe Wahlbeteiligung auf allen Ebenen und das seit vielen Jahren schon. Es ist fast schon traditionell eine Hochburg der Nichtwahl. Wir wissen aus der quantitativen Forschung, dass höhere Bildung zu einer wahrscheinlicheren Wahlteilnahme führt. Wenn wir uns die Sozialstruktur in Duisburg anschauen, dann deckt sich das auch. Wir haben bestimmte Stadtteile, die sind ressourcenmäßig schlechter ausgestattet, was das Nettohaushaltseinkommen betrifft, auch was die Bildung, die allgemeine Bildung betrifft.
Sie und ihr Team führten mehrere Fokusgruppengespräche mit insgesamt fast 30 Menschen mit möglichst unterschiedlichen Profilen durch. Die Idee dahinter? Eine kleine Gruppengröße, um individuelle, tiefergehende Gründe für das Nichtwählen herauszufinden. Heraus stach dabei vor allem ein Aspekt.
Und das ist wirklich ein unterentwickeltes politisches Wissen. Das Besondere daran ist nämlich, dass es eben nicht nur auf formell schlechter gebildete Gruppen zutraf, sondern dass wir das über alle, mit denen wir gesprochen haben, die bekennendermaßen nicht zur Wahl gegangen sind, zutraf, nämlich ein unterentwickeltes politisches Wissen. Und genau dieser Aspekt ist sehr, sehr spannend.
Zurück nach Duisburg-Marxloh, in die Weseler Straße. Eng bebaut, wenig Bäume. Die Straße fällt vor allem mit ihren vielen Brautmodengeschäften auf. Die Schaufenster sind voll mit pompösen, meist weißen Brautkleidern. Marxloh ist der Bezirk in Duisburg mit der höchsten Zahl an Arbeitslosen der Stadt. In Marxloh waren es im Frühjahr knapp 2.900 Menschen. Kein anderer Ortsteil in der Stadt weist eine Zahl in der Höhe auf. Nach einiger Zeit ist es schließlich eine Frau, die zu einem kurzen Gespräch über das Nichtwählen bereit ist.
Ich war auch nicht wählen, weil wen soll mal wählen?
Sind Sie früher wählen gegangen?
Ja, früher war ich wählen. Früher habe ich auch die großen Parteien gewählt.
Das heißt, Sie sind enttäuscht von der Politik?
Ja, bin ich.
Inwiefern?
Weil nichts gemacht wird. Wir spenden, 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 überall hin. Und die armen Deutschen müssen zusehen, wo sie bleiben.
Diese Enttäuschung von der Politik höre ich auch einen Stadtbezirk weiter südlich, in Beek. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl kaum höher als in Marxloh, knapp 28%. Hauptverkehrsstraße, die Friedrich-Ebert-Straße. Im Hintergrund ragt ein riesiges Industriestahlwerk von ThyssenKrupp hervor. Die Meinungen ähnlich wie in Marxloh.
Politiker ist unglaublich. Die machen, was sie wollen. Das ist nicht nur Deutschland, ist überall, ganze Welt. Politiker machen alles kaputt.
Diese Frau, sie möchte ihren Namen nicht nennen, ist trotzdem zur Wahl gegangen. Über die Gründe ihrer Mitmenschen, das nicht zu tun, kann sie nur spekulieren.
Die wollen nicht, weil die kennen überhaupt nicht die Politiker, deshalb vielleicht.
Andere Menschen in Beek vermuten ähnliche Gründe hinter der niedrigen Wahlbeteiligung.
Also Duisburg ist sowieso so ein bisschen gespalten, sage ich jetzt mal, ne? Weil die, ja, ohne dass ich das jetzt irgendwie angreifen möchte, aber die Ausländerzahlen sind natürlich sehr hoch. Also, ne, manche verstehen ja auch gar nicht, was die Politik so alles möchte, vom Deutschsprachigen her, daher.
Frustration, Desinteresse, sprachliche Barrieren. Die Menschen in Duisburg-Marxloh und Beek nennen verschiedene Gründe, warum das Wahlrecht so oft nicht genutzt wird. Diese Ergebnisse fand auch Julia Schwanholz in ihrer Studie heraus. Ihr Lösungsvorschlag?
Dann kann man natürlich schon darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, in einer multikulturellen und auch multilingualen Stadt wie Duisburg die Wahlunterlagen, die Wahlbenachrichtigung zu übersetzen, so dass es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mehr Menschen verstehen, was da gerade zugestellt worden ist.
Und das Team der Uni Duisburg-Essen hat noch weitere Empfehlungen gemacht. Investitionen in den Politikunterricht, mehr digitale Angebote und auch das Wählen an anderen, eher ungewöhnlichen Orten zu ermöglichen. Das Ziel, die Hürden für den Gang in das Wahlbüro zu senken. Ob und was das bringt, wird Teil weiterer Forschung sein.
Duisburg will also was tun, aber inwiefern gelten diese Muster von da auch bundesweit? Und wenn dann mehr Menschen wählen, welche Parteien profitieren dann? Dazu hat Patrick Seibel hier aus dem Systemfragenteam nochmal weiter recherchiert. Und wir sind jetzt hier zusammengeschaltet zwischen Hamburg und Köln. Und Patrick, vielleicht ganz am Anfang erstmal, warum ist das mit der Wahlbeteiligung überhaupt so ein wichtiges Thema? Also warum sollte uns das nicht egal sein?
Naja, weil eine ganze Gruppe nicht repräsentiert wird. Wie auch im Fall Duisburg, wie gehört, Reiche und gut Gebildete, die wählen fast immer. Menschen, die ärmer sind und einen niedrigeren Bildungsabschluss haben, die wählen seltener. Und das heißt, niedrige Wahlbeteiligung bedeutet ungleiche Wahlbeteiligung. Und das bedeutet wiederum ungleiche Teilhabe. Das sagt Armin Schäfer. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Mainz, hat viel zu dem Thema gearbeitet und mit ihm habe ich hauptsächlich und ganz intensiv für diese Recherche gesprochen.
Wenn wir davon ausgehen, dass eine niedrige Wahlbeteiligung eine ungleiche Wahlbeteiligung ist und dafür spricht ganz viel empirisch, dann bedeutet das eben, dass bestimmte Gruppen, die nicht wählen gehen, ihre Präferenzen nicht zum Ausdruck bringen und damit eben auch schlechter gehört werden in der Politik. Und das kann dazu führen, über viele Wahlen hinweg, dass eben bestimmte Gruppen auch schlecht repräsentiert werden, dass deren Interessen einfach weniger stark einfließen in den politischen Prozess.
Ja, und wenn das dann auch noch dauerhaft passiert, dass bestimmte Gruppen gar nicht vertreten sind, dann haben wir in unserer Demokratie ein Problem, sagt auch Professor Schäfer. Und besonders traumatisch wird das dann natürlich bei weiter sinkender Wahlbeteiligung.
Wieso wird das dann da besonders dramatisch, wenn das weiter sinkt?
Ja, weil sich dann eben diese Schieflage immer weiter verstärkt und irgendwann kommt halt ein Teil der Bevölkerung überhaupt nicht mehr vor.
Weil wir wissen, dass sich hinter einer niedrigen Wahlbeteiligung immer sehr große Wahlbeteiligungsunterschiede verbergen. Also je niedriger die Wahlbeteiligung ist, desto weiter klafft das auseinander zwischen unterschiedlichen Gruppen, ob sie an der Wahl teilnehmen oder nicht.
Also nochmal zusammengefasst, ganz bestimmte Gruppen wählen wenig, andere wählen immer. Und übrigens findet man in jeder Stadt die besten Wohnviertel ganz einfach, indem man sich nämlich ganz einfach die Wahlstatistiken anschaut mit der Wahlbeteiligung.
Und kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer aufdröseln, wer das dann ist genau, die nicht wählen?
Man kann da unterscheiden, mal ganz grob, in die konjunkturellen Nichtwähler. Die werden auch manchmal Wähler auf Urlaub genannt. Also Menschen, die wählen mal, mal wieder nicht, die sind vielleicht mal verhindert oder bei einer Wahl denken die, die ist nicht so wichtig. Und die zweite Gruppe, das sind die verfestigten Nichtwähler.
Also einmal Wähler auf Urlaub und dann hier Dauernichtwähler.
Ganz genau. Die kann man wieder in zwei Gruppen unterteilen, eine relativ kleine Untergruppe. Das sind Leute, die sind sogar politisch sehr, sehr stark interessiert, aber enttäuscht von der Politik oder von den Parteien. Und die viel größere Untergruppe, das ist die, die sich nicht für Politik interessiert, mit formal geringerem oder vielleicht auch gar keinem Bildungsabschluss. Das sind auch insbesondere Menschen mit geringem Einkommen. Und die, die haben eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, dann wählen zu gehen.
Und warum ist das so? Also warum wähle ich jetzt eher selten, wenn ich wenig Geld, wenig Bildung habe?
Die Forschung unterscheidet hier drei Faktoren. Erstens das, worüber wir gerade gesprochen haben, die Ressourcen, also Bildung und Einkommen. Zweitens aber die Motivation, also beispielsweise die Zufriedenheit mit der eigenen Teilhabe am politischen Prozess, mit den Parteien und ihren Inhalten und das finde ich besonders wichtig, mit dem Gefühl, von der Politik überhaupt wahrgenommen zu werden, also eine Resonanz zu spüren oder anders ausgedrückt, was kann ich eigentlich erwarten oder was kann ich eigentlich hoffen? Also Nutzen und psychologische Belohnung sind hier Stichworte aus der Politikwissenschaft. Also wer enttäuscht ist aus der Gruppe mit den knappen Ressourcen, der wählt zunächst mal nicht.
Also unter dem Strich, wenn ich das jetzt bündle, dann ist das erstmal, wie viel kostet mich das Ganze vom Aufwand her, wählen zu gehen? Die Ressourcen dann, was habe ich davon? Und was ist dann noch der dritte Faktor? Das hast du ja auch noch gesagt.
Ja, das ist das Netzwerk. Also das kann sein, die Familie, können aber auch sein Gewerkschaften oder Kirchen zum Beispiel. Also solche Vorfeldorganisationen, die Menschen motivieren, zur Wahl zu gehen, weil es eben alle machen in der Organisation, weil es normal ist. Gewerkschaften und Kirchen, die haben aber einen Einfluss verloren. Also sind auch die Netzwerke kleiner geworden, die Menschen zur Wahl motivieren. Und andere Netzwerke sind an ihre Stelle getreten, die sogar ins Gegenteil wirken. Genau wie in Duisburg. Wenn du in so einem Stadtteil wohnst, dann sind in deinem Umfeld halt mehr Leute, die nicht wählen gehen. Also dein Netzwerk, das wirkt hier sogar in die Richtung nicht wählen. Und Forschungsergebnisse, die zeigen, das eine sehr wichtige Rolle spielt, wo die Leute wohnen. Sind es abgehängte Stadtteile, dann wirkt sich das ebenfalls wieder auf die Nichtwahlentscheidung aus.
Ja, und da überlege ich das ja am Ende dann auch so eine Art Benefit. Also wenn in meinem Umfeld viele Leute wählen, dann gehöre ich, wenn ich das auch mache, auch dazu. Und wenn das keiner macht, dann ist das dahingehend ziemlich egal. Dann habe ich da auch nichts von, ne?
Tja, ganz genau.
Und dann bei der Europawahl jetzt letztens, da war ja das Thema Alter auch irgendwie größer und wurde mehr diskutiert, denn dass die Wahlbeteiligung bei Jüngeren da niedriger war.
Ja, die höchste Nichtwählerquote haben junge Erwachsene, nicht die Erstwähler, aber dann die Gruppe gleich danach, die 22- bis 25-Jährigen und die 25- bis 30-Jährigen. Die Nichtwählerquote, die geht dann zurück, je älter man wird und sie ist mit 69 bis 70 Jahren dann am niedrigsten.
Also die 69 bis 70-Jährigen wählen am häufigsten.
Genau, kann man so sagen. Eine ganz interessante Entwicklung. Früher haben mehr Männer gewählt als Frauen. Das ist heute nur noch so bei den über 70-Jährigen. Bei den Jüngeren beteiligen sich nun die Frauen mehr als Männer. Eine mögliche Erklärung wäre, mehr junge Frauen investieren in Bildung.
Und wie lässt sich das noch weiter erklären? Das kann ja nicht der einzige Grund sein, dass Jüngere nicht so viel wählen.
Also Armin Schäfer, der Politikwissenschaftler aus Mainz, der sieht da tatsächlich einen generativen Wertewandel, was die Wertigkeit des Wählens angeht.
Ein wichtiger Faktor ist schon sowas wie, wie sehr Menschen es als selbstverständliche Bürgerpflicht ansehen, wählen zu gehen oder nicht. Das ist bei heute Älteren sehr viel ausgeprägter als bei heute Jüngeren. Und wir beobachten so einen gewissen generationalen Wandel, dass Jüngere eben nicht mehr denken, man muss unbedingt bei jeder Wahl die Stimme abgeben, während das für Ältere eine Selbstverständlichkeit war. Das ist ein Faktor, der sich über Zeit ändert.
Und Armin Schäfer, der sieht das mit Sorge. Er sagt, die Muster, nicht zur Wahl zu gehen, die verfestigen sich dann bei den heute Jüngeren. Denn solche Muster, die seien sehr stabil. Und das würde natürlich dann bedeuten, dass wir in Zukunft eine steigende Zahl von Nichtwählern sogar noch bekommen könnten.
Und dann kommen wir jetzt ja zur Kernfrage unserer Systemfragen heute. Was wäre denn, wenn Sie jetzt auf einmal alle wählen würden, die Leute, die das bisher nicht machen?
Das ist nicht eindeutig zu sagen. Hohe Wahlbeteiligung, die kann auch Zeichen einer politischen Krise sein, wie zum Beispiel in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Andererseits kann eine hohe Beteiligung auch Zeichen einer Politisierung der Gesellschaft sein, so wie zum Beispiel bei der legendären Wahl von 1972 von Willy Brandt. Aber es ist also nicht ganz klar, ob es gut oder schlecht wäre, mal so aus demokratietheoretischer Perspektive gesehen.
Jetzt haben wir ja nicht 1972, sondern 2024. Wie sieht es da jetzt aktuell aus? Gibt es da auch einen Wissensstand? Wen wählen Nichtwähler?
Also in der Politikwissenschaft gibt es eine einfache Formel. Nichtwählen und Protestwählen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Man kann also Protest äußern, indem man einfach gar nicht wählt, indem man zu Hause bleibt oder aber indem man eine sogenannte Protestpartei wählt. Und noch vor einigen Jahren, da gab es die Ansicht, dass Nichtwähler, wenn sie dann doch wählen würden, eher linke Parteien wählen würden. Die SPD hatte da insbesondere mal Hoffnung.
Und da klingt jetzt raus, die waren nicht so begründet. Das ist nicht so.
Ja, so in der Zeit ab 2015, als Geflüchtete aus Syrien und anderswo nach Deutschland kamen, als die AfD das zum großen Thema machte, da kam dann auch sowas wie Angst vor den Nichtwählern auf. Und der Grund, der war das Ergebnis der Bundestagswahl 2017, wo ja die AfD in den Bundestag reingekommen ist. Und da konnte sie tatsächlich aus der Gruppe der Nichtwähler Stimmen für sich gewinnen. Und seitdem ist auch die SPD hier eher vorsichtig geworden.
Also so ein bisschen lieber die Füße stillhalten, weil es einem sonst selbst schaden könnte. Kann man das denn so sicher sagen, dass die AfD dann profitiert von einer Mobilisierung von Nichtwählern dann, wenn das passiert?
Nein, das muss nicht automatisch so sein. Bei der Bundestagswahl 2017 war es so. Das zeigen eine ganze Reihe von Studien, aber bei späteren Wahlen zeigt sich dieses Muster nicht mehr. Und Armin Schäfer, der hat sich mal die Bundestagswahl 2021 genau angeschaut und der konnte insbesondere dort keine Wiederholung der Mobilisierung der Nichtwähler durch die AfD feststellen.
Es gibt keinen Hinweis, dass bei der Bundestagswahl 2021 in besonderer Weise der AfD gelungen ist, Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu mobilisieren. Das verteilt sich relativ gleichmäßig über die Parteien und sogar ein größerer Anteil wurde durch die SPD mobilisiert. Und wir finden auch eine relativ starke Abwanderung im Vergleich zur vorherigen Stimmabgabe von Leuten, die dann einmal die AfD gewählt haben, die danach aber wieder nicht gewählt haben oder eine andere Partei gewählt haben. Und auch im internationalen Vergleich gibt es keinen Nachweis, dass rechtspopulistische Parteien dauerhaft die Wahlbeteiligung erhöhen würden, weil sie dauerhaft Nichtwähler mobilisieren.
Also, Armin Schäfer sagt, es kommt bei einzelnen Wahlen vor, das lässt sich gar nicht bestreiten, aber es ist kein dauerhaftes, stabiles Muster, das wir jetzt überall finden würden.
Weil, wie du ja eben schon erklärt hast, der aktuelle Kontext dann wichtig ist. Also wann ist wer wo aus welchen Gründen für eine Wahl motiviert?
Genau. Es ist immer eine komplexe Situation, immer ist der jeweilige Kontext wichtig. Und die einfache Gleichung, Nichtwähler sind immer potenzielle AfD-Wähler, die trifft es nicht.
Aber jetzt sind wir ja vor drei Landtagswahlen, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Und da wird ja schon auch viel spekuliert, was die Nichtwähler machen. Und irgendwie will ich jetzt auch mehr wissen. Und ein bisschen was wird es ja wohl zu geben, oder? Ist die Hoffnung.
Ja, es ist sehr schwer vorherzusagen. Aber einige Punkte kann man vielleicht ansprechen. Also nochmal vielleicht ins Gedächtnis rufen. Protestwahl und Nichtwahl sind zwei Seiten einer Medaille. Und wenn keine Protestpartei als solche erkannt wird, dann bleiben viele der Nichtwähler zu Hause. Wenn aber eine Protestpartei auch angenommen wird, dann wählen sie in gewisser Häufigkeit die Protestpartei. Aber auch andere Situationen, die können zu höherer Wahlbeteiligung führen, politische Polarisierung nämlich. Häufig haben wir gesehen, wenn Parteien, wie zum Beispiel die AfD, besonders mobilisieren, dann kommt es häufig zu einer Gegenmobilisierung. Also es werden dann Menschen motiviert, wählen zu gehen, die diese Parteien besonders stark ablehnen. Und das könnte so ein Faktor werden, denn bei den Landtagswahlen jetzt, da haben wir noch eine weitere Unbekannte, das BSW.
Mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht haben wir eben noch eine weitere Partei im Angebot, die ja ein Profil hat, das sozusagen halb links, halb rechts ist, bei ökonomischen Fragen eher links steht, bei gesellschaftspolitischen Fragen eher rechts steht und deswegen lässt sich nicht so 100% vorhersagen, welche Partei profitieren wird.
Also ein Stück weit Glaskugel, ein bisschen unbefriedigend, aber einiges gibt es doch als Wissen. Wenn ich das jetzt nochmal bündle zu unserer Kernfrage, was passiert, wenn mehr Menschen zur Wahl gehen, dann ist das jetzt hier für mich eine Antwort? Also es führt auf jeden Fall dazu, dass die Interessen von mehr Menschen vertreten sind in einem Wahlergebnis. Es ist quasi ein ehrlicherer Spiegel der Stimmungslage, wie sie eben ist, aktuell in unserer liberalen Demokratie. Und wenn man sich das dann genauer anschaut, das Nichtwählen, warum das Menschen machen, wer vielleicht eher zur Wahl geht, wenn man da genauer hinschaut, frühzeitig, dann kann man auch besser erkennen, wo kriselt es denn genau bei uns, oder? Was würdest du sagen?
Würde ich auch sagen, wobei man noch sagen muss, die Wahlbeteiligung ist sicherlich kein unwichtiger Faktor, aber sie macht ja natürlich auch nicht die gesamte Demokratie aus. Die besteht ja aus mehr als aus Wahlen. Aber natürlich ist das ein wichtiger Indikator. Wichtig wäre für mich ganz persönlich das Stichwort Resonanz. Die Menschen, die müssen spüren, dass die Politik sie ernst nimmt. Und wenn das der Fall ist, denke ich, dann werden sie auch mehr zur Wahl gehen und dann würde auch insgesamt das unserer Demokratie helfen.
Patrick Seibel mit einem Schlusswort. Und wie es jetzt genau in Sachsen, Thüringen und Brandenburg aussieht, wie das wird, das werden wir dann bald wissen in ein paar Wochen. Damit sind wir hier jetzt am Ende dieser Deutschlandfunk-Systemfragen schon angekommen. Aber wir haben noch einen Hörtipp. Wer jetzt Spaß hatte an diesem ganzen, was für Wissen steckt eigentlich in einer einzigen Zahl wie der Wahlbeteiligung, wer daran Spaß, Interesse hatte, da empfehlen wir sehr, sehr gerne unsere Systemfragen aus dem März zu Umfragen. Wie repräsentativ sind repräsentative Umfragen denn eigentlich wirklich? Lässt sich von einigen auf alle schließen, zu finden in unserer Deutschlandfunk-App. Und wir, Patrick Seibel und ich, Katrin Kühn, sagen jetzt danke fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt.